Hallo und herzlich willkommen zu Demokratie Weiterdenken, dem Podcast von Democratic Futures. Hier diskutieren wir mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft über die neuen Herausforderungen der Demokratie und wie wir Demokratie weiterdenken können. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gewinnt die Diskussion über einen neuen Systemkonflikt zwischen Demokratie und Autokratie immer mehr an Fahrt. Dieser Konflikt hat viele Facetten. Heute beschäftigen wir uns damit, wie und warum die regelbasierte internationale Ordnung unter Druck steht, warum diese Ordnung für die Demokratie eigentlich so bedeutsam ist und welche Möglichkeiten die Demokratien in dieser Welt haben, die regelbasierte Ordnung zu schützen und auszubauen. Hierzu begrüße ich ganz herzlich die Berliner Völkerrechtlerin Professor Heike Krieger. Co-Moderator ist unser Beiratsmitglied Thomas Kleinlein, Professor für Völkerrecht an der Universität Jena. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Thomas, magst du übernehmen und kurz erklären, was das eigentlich ist, die regelbasierte internationale Ordnung?
Ja, vielen Dank. Zunächst vielen Dank auch von mir, lieber Heike. Schön, dass du hier heute bei uns bist. Du hast vorgestern in Jena die Auftaktveranstaltung bestritten für die neue Vortragsreihe Francis Lieber, Lecture on International Law, und hast dort über die Rolle des Völkerrechts in der neuen Weltunordnung gesprochen. Das wollen wir heute aufgreifen und über das Völkerrecht der Gegenwart uns unterhalten. Die Rolle des Völkerrechts in einer neuen Situation, die vielfach eben schon als Weltunordnung bezeichnet worden ist. So hast du es ja auch in deinem Vortragstitel aufgegriffen. Es gibt Bücher von Carlo Masala, Peter Neumann, die das im Titel tragen. Beschrieben wird das oft auch als Abkehr von einer regelbasierten internationalen Ordnung. So ja auch der Titel der neuen Säule hier auf dem Think Tank. Und da ist die erste Frage, was ist denn überhaupt diese regelbasierte internationale Ordnung? Was umfasst die?
Dieser ganze Begriff der regelbasierten internationalen Ordnung ist ein Begriff, der aus der amerikanischen Außenpolitik stammt und herangezogen wird, um nun zum einen die völkerrechtlichen Verpflichtungen der Staaten zu beschreiben, also den Umstand, dass die zwischenstaatlichen Beziehungen eben rechtlich eingehegt sind durch die Normen des Völkerrechts. Es wird aber auch benutzt, um andere politische Regelwerke, sage ich mal, mit aufzunehmen, die nicht unbedingt rechtlich gesetzt sind. Ich muss gestehen, gleich am Einstieg, dass ich eigentlich diesem Konzept ein wenig kritisch gegenüberstehe, weil es gar nicht deutlich sagt, was sich dahinter verbirgt. Ich glaube, worum es mir vor allem geht, ist eigentlich die völkerrechtsbasierte internationale Ordnung, die rechtsbasierte internationale Ordnung. Bei der regelbasierten internationalen Ordnung, nun viel kann regelbasiert sein, aber nicht unbedingt mit dem übereinstimmen, was eben in den völkerrechtlichen Normen festgelegt ist.
Sollten wir dann besser sprechen vielleicht von einer Abkehr vom Völkerrecht, oder ist die regelbasierte Ordnung vielleicht auch schon teilweise Abkehr vom Völkerrecht?
Das wäre nämlich genau die Frage, ob nicht die regelbasierte Ordnung schon eine Abkehr vom Völkerrecht ist und diese Flexibilität, diese Coalitions of the Willing zum Beispiel, mit beinhaltet, die ja zu den eher hegemonialen Praktiken der US-amerikanischen Außenpolitik gehört. Es ist auch interessant in diesem Zusammenhang, dass Russland und China selber immer vom Völkerrecht sprechen. Und ich finde es sehr unglücklich, dass der Westen sich den Begriff des Völkerrechts von China und Russland hat ein wenig abbringen lassen, indem er sich so auf diese regelbasierte Ordnung konzentriert.
Vielleicht ist aber dann die Gegenüberstellung von dieser regelbasierten Ordnung und dem neuen vielleicht dann doch auch Ausdruck dessen, dass regelbasierte Ordnung eine jedenfalls westlicher Sicht ganz treffende Kennzeichnung der Situation vorher war, die ja auch eben keine rein völkerrechtliche war, wo Coalitions of the Willing schon auch ein prägendes Phänomen war und wir vielleicht dann im Weiteren doch weiter davon sprechen können, auch wenn wir selber auf was anderes zielen möchten als unsere Vorstellung.
Habe ich das richtig verstanden, dass regelbasiert bedeutet weitere Regeln als die völkerrechtlichen?
Ja, ich denke, so ist es gemeint, so wird es auch verstanden. Und das kann eine positive Konnotation haben, insofern man eben davon ausgeht, dass es einfach auch verschiedene Formen der internationalen Kooperation gibt, die eben auch mit sozialen Normen zum Beispiel arbeiten, mit dem, was man gerne Soft Law nennt. Das würde dann Memoranda of Understanding beinhalten oder Pledges, die vielleicht nicht rechtsbasiert sind. Aber es hat eben auch diese Konnotation in Richtung Coalition of the Willing. Und damit eben kann es auch in dem Sinne verstanden werden, dass es hier um gerade auch eben hegemoniale Praktiken der USA gibt. Das ist also ein sehr zwiespältiger Begriff, denke ich.
Ist es möglich zu sagen, der Regelteil, der noch nicht Völkerrecht ist, das ist entstehendes Völkerrecht? Das sind Sachen in der Erprobungsphase, die vielleicht mal Völkerrecht werden, also sozusagen ein konzentrischer Kreis um den Kern des Völkerrechts?
Das kann so sein, aber ich glaube, es gibt eben viele Formen der Zusammenarbeit, die gar nicht weiter verrechtlicht werden sollen. Also die Financial Task Force ist so ein Beispiel. In der Vergangenheit der Basler Bankenausschuss, die Proliferation Security Initiative. Das kann man für politische Handlungsformen halten, aber das Problem dieser Coalition of the Willing ist ja das Problem, dass der Hegemon sozusagen im Zentrum dieser Koalition steht, die Regeln einseitig festsetzen kann und dann nach seinem Belieben Mitglieder dazu einlädt, während ein multilateraler Vertrag eben im Prinzip von der Gleichheit der Staaten ausgeht, nicht in dieser Weise auf einen Hegemon ausgerichtet ist, Staaten gleich behandelt und jeder eben Mitglied dieser Gruppe sein kann und nicht nur Leute auf Einladung. Das heißt, Coalition of the Willing sind eben auch ein gutes Instrument, um hegemonial zu steuern und deshalb auch eine gewisse Skepsis. Also ich glaube, das ist ein Teil des Problems der Krise und der Weltunordnung, die wir eben auch gerade sehen, dass auch der Westen selbst eben mit sehr vielfältigen Handlungsformen agiert, die nicht immer mit dem Völkerrecht konform sind und die eben auch bestimmten Interessen dienen sollen.
Ich glaube, es würde helfen für die nicht völkerrechtlichen Zuhörer, kurz nochmal zu definieren, was denn eigentlich die völkerrechtliche Ordnung bzw. regelbasierte Ordnung ausmacht. Es gibt ja einerseits dieses westfälische Modell, Souveränität, mehr oder weniger als Kern und nicht viel mehr, und dann die Phase nach 1945, die ja doch viel stärker aufgeladen ist mit Menschenrechten und weiteren materiellen Inhalten. Vielleicht können Sie das noch mal näher ausführen.
Völkerrecht basiert bedeutet ja zunächst mal, dass eben die Staaten an rechtliche Verpflichtungen gebunden sind, die sie einhalten sollen und die ihr Verhalten steuern soll. Über die Jahrhunderte haben sich, oder man kann die Entwicklung des Völkerrechts über die Jahrhunderte mit verschiedenen Bildern beschreiben. Sie haben selber das westfälische Modell angesprochen, das ja auch eigentlich eine Übersteigerung ist oder auch wirklich nur ein Bild ist, aber doch eben beschreiben soll, dass Souveränität die Grundbasis ist, dass es bestimmte Koordinationsregeln gibt, Diplomatenrecht, vielleicht Regeln über Immunität, aber noch keine Vertiefung, wenn man so sagen will. Und nach 1919, im Grunde schon nach mit dem Völkerbund, der erste Schub zu Mehrverrechtlichung, zu einer internationalen Institution, die eben sich auch den Weltfrieden zur Angelegenheit gemacht hat, aber viele andere Gebiete auch, weitere internationale Organisationen. Dann nach 1945 ein sehr starker Verrechtlichungsschub, in dem eben die Menschenrechte mit in den Gehalt des Völkerrechts aufgenommen worden sind und damit das Individuum im Ergebnis auch ein Völkerrechtssubjekt geworden ist und das Individuum auch sehr viel stärker in das Augenmerk des Völkerrechts gerückt ist. Und nach 1990 haben wir dann jedenfalls so in der ersten Dekade noch einen weiteren starken Verrechtlichungsschub erlebt, in dem internationale Gerichtsbarkeit weiter ausdifferenziert worden ist, Menschenrechtsschutz weiter ausdifferenziert worden ist, der Sicherheitsrat für eine gewisse Phase sehr wirksam und sehr aktiv war. Also auf eine Verbreitung und eine Vertiefung von Verrechtlichungsprozessen.
Wenn wir das zum Ausgangspunkt für die aktuelle Situation nehmen, dann können wir sagen, es gerät offensichtlich nicht nur diese regelbasierte Ordnung, sondern gerade auch das Völkerrecht unter Beschuss. Wenn jetzt dann von Weltunordnung, neuer Weltunordnung die Rede ist, dann ist natürlich die Frage, wie würdest du denn die aktuelle Situation charakterisieren? Was genau steht da nun unter Beschuss?
Zunächst einmal, denke ich, resultiert dieser Eindruck einer Weltunordnung daraus, dass sich politische Macht, politische Handlungsfähigkeit vervielfältigt hat. Wir haben unmittelbar nach 1990 eine sogenannte unipolare Weltordnung gehabt, in der nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die USA auf der internationalen Ebene eben im Grunde allein führend war, alleinige Supermacht war und damit politische Prozesse und Rechtsetzungsprozesse zumindest stark beeinflussen konnte. Diese Situation als Superpower hat dann über die Zeit eben auch zu Abwehrbewegungen aus anderen Staaten geführt. Gleichzeitig haben ökonomische Verschiebungen andere Staaten weiter erstarken lassen und wir stehen heute vor einer multipolaren Weltordnung. Vielleicht ist das doch die klarste Beschreibung, in der es eben verschiedene Staaten gibt, die erheblich an einem Einfluss gewonnen haben, wie zum Beispiel eben China ist das beste Beispiel dafür, aber auch Russland ist wieder erstarkt oder scheint wieder zu erstarken, aber Südafrika, Brasilien sind andere Staaten, die man in diesem Zusammenhang nennt, Indien natürlich auch. Damit beobachten wir eben geopolitische Verschiebungen in der Bedeutung und Ausübung von Macht und die gehen auch einher mit einer veränderten Einstellung zum Völkerrecht. Das kann man gerade im Hinblick auf China beobachten. China hat sich von einem sogenannten Norm-Taker zu einem Norm-Maker gewandelt, also einem Staat, der nicht nur dem Völkerrecht folgen will, sondern der das Völkerrecht eben auch selbst gestalten will und dann nicht anders als die USA auch eben auch in seinem Interesse und entlang seiner Interessenlagen.
Ich glaube, an sich, wenn man über die Demokratie innerhalb eines Landes redet, redet man ja über Pluralismus, dass es positiv ist, möglichst viele Meinungen und Werte miteinander in Ausgleich zu bringen. Jetzt in der internationalen Ordnung ist ja aber eigentlich das Bild da, dass wir einen Universalismus an Werten haben und dass dieser Universalismus an Werten, dass der jetzt unter Druck steht. Könnten Sie noch erläutern, wo denn eigentlich die Verknüpfung des hergebrachten Völkerrechts post 1945 oder der internationalen regelbasierten Ordnung und der Demokratie ist?
Naja, das ist im Grunde schon keine ganz klare Frage. Es gibt aus den 90er Jahren eine ganze Reihe von theoretischen Ansätzen, die zum Beispiel ein Recht auf Demokratie formuliert haben, also aus dem Völkerrecht stammen. So ein Recht auf Demokratie kann man dem internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte vielleicht in Ansätzen entnehmen, weil es da ein Menschenrecht auf freie Wahlen gibt. Das ist aber auch weiter ausdifferenziert worden und es gab Anerkennungspraktiken von Staaten, bei denen sich die Frage stellte, soll Demokratie hier eine Rolle spielen? Aber das sind letzten Endes auch Rechtsbehauptungen gewesen, deren Inhalt in der Tat kontestiert ist. Also ob das Völkerrecht als universale Wertordnung Demokratie verkörpert, das bezweifle ich.
Es ist nicht so, dass Sie gesagt hatten gerade, wir haben einen Prozess gesehen, der immer stärker das Individuum selber in den Mittelpunkt gestellt hat und das Individuum auch als Völkerrechtssubjekt sogar in Anführungszeichen anerkannt hat. Ist das nicht der Kern der Demokratie und das Problem, wenn man international dagegen vorgeht und genau diesen Aspekt zurückdrehen möchte?
Es hängt natürlich vom Demokratieverständnis ab und wie Sie Demokratie definieren. Der Schutz des Individuums kann auch ein Aspekt der Rechtsstaatlichkeit, also der Rule of Law auf der internationalen Ebene sein. Ich würde die Gedanken des Menschenrechtsschutzes gerade für internationale Zwecke nicht zwingend mit dem Anspruch auf Demokratie verknüpfen, weil wir doch auch gerade wollen, dass autokratische Staaten weiter Mitglieder von völkerrechtlichen Verträgen bleiben, von menschenrechtlichen Verträgen bleiben. Das heißt, ich wäre zurückhaltend gegenüber zu starken liberalen Überformungen der internationalen Ordnung. Würde die Dinge lieber, statt in einem großen Narrativ, lieber in ihren einzelnen Abschnitten sehen. Es gibt Menschenrechtsschutz, es gibt menschenrechtliche Verträge. Manche Staaten sind oder die meisten Staaten sind Mitglieder des internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte. Nicht alle sind Mitglieder des Zusatzprotokolls zur Individualbeschwerde, aber die es sind, haben sich an diese Regeln zu halten. Und das würde ich von Demokratiefragen lieber trennen.
Vielleicht können wir nochmal auffächern in verschiedener Weise, was da unter Beschuss gerät. Vielleicht einerseits mit verschiedenen theoretischen Achsen der Kritik, postkolonial, Großmachtgehabe auf der einen Seite und andererseits vielleicht auch bestimmte Teilbereiche des Völkerrechts, die davon besonders betroffen sind, während das andere ja nicht sind. Vielleicht wären das noch zwei mögliche Ansätze, das klassischer noch zu machen. Oder vielleicht gibt es auch andere, ja?
Ja, na klar. Also zum einen hat eben diese Stellung der USA als Single Superpower dazu geführt, dass es den Vorwurf gibt, das Völkerrecht sei eigentlich seit 1990 und vielleicht auch schon seit 1945 nur im Interesse der USA formuliert worden. Und die völkerrechtlichen Normen würden eben vor allem die Interessen von Großmächten und zwar insbesondere eben die Interessen der USA widerspiegeln. Das augenfälligste Beispiel ist das Vetorecht im Sicherheitsrat, das eben den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs zukommt und heutige Verhältnisse ja nicht mehr reflektiert. Auch bestimmte menschenrechtliche Interpretationen werden dann aus einer solchen Sichtweise als Liberal Script gesehen und eben mit dem hegemonialen Anspruch verknüpft. Vielleicht beschreibe ich jetzt weiter erstmal die Herausforderungen und sag noch nicht, was ich davon halte, sozusagen. Eine andere Kritik wäre die Kritik aus einer postkolonialen Perspektive, die darauf hinweist, dass das Völkerrecht sehr stark geprägt ist durch imperiale Strukturen, durch postkoloniale Strukturen, durch Wiederholungen kolonialer Muster. Und das richtet sich gerade in der Kritik auch an zahlreiche Konzepte, die die USA nach 1990 versucht haben, in die internationale Ordnung hineinzubringen. Das reicht von der internationalen Schutzverantwortung, der Responsibility to Protect, über Maßstäbe von Good Governance, dem Konzept des Failed States, dem unrechtmäßigen Kombattanten im humanitären Völkerrecht, Konditionalitäten in der Entwicklungspolitik. Viele Beobachter sehen in diesen Konzepten eine Wiederholung von Vorstellungen, gerade auch des 19. Jahrhunderts, in dem der Staat des globalen Südens als nicht fähig, sich zu regieren, dargestellt wird, indem er dann im Grunde ganz alte Metaphern von Barbarei wieder auftreten und auf diese Weise eben postkoloniale Strukturen oder koloniale Strukturen repliziert werden. Diese Kritik kommt eben aus dem sogenannten Twale Approach, Third World Approaches to International Law, der sehr scharf eben auf die Hierarchisierung in der internationalen Ordnung hinweist, die daraus resultiert ist und eben auch Asymmetrien in der internationalen Ordnung aufzeigt.
Ist das nicht ein sehr schwieriger Vorwurf, wenn man sich andererseits fragt, ja, man kann die USA als, sagen wir, Leitmacht in den Fokus stellen, aber das sind ja die Werte, die wir alle in Europa auch haben. Das sind ja auch viele Werte, die letztlich aus dem 17., 18. Jahrhundert aus Europa in die USA gekommen sind. Und wo ist die Alternative, die von dem genannten Süden kommt? Ist das nicht oft auch ein Feigenblatt dafür zu sagen, wir wollen im Innern machen, was wir wollen und wir möchten nicht diese Werte, die ja diesen universalistischen Anspruch haben und eigentlich ja auch stark auf dem Individuum und auf menschenrechtlichen Prinzipien basieren. Also ich sehe in diesen Diskussionen meist keine wirkliche Alternative, die vorwärts gebracht wird.
Ich würde etwas unterscheiden. Die Dinge, die ich genannt habe, sind ja nicht menschenrechtliche Debatten vorrangig, sondern es sind entwicklungspolitische Mechanismen. Es sind R2P war ein so wie es eingesetzt worden ist, letzten Endes ein politisches Konzept, bei dem man schon kritisch hinterfragen kann, ob der Interventionismus der letzten beiden Dekaden auch als politisches Konzept so sinnvoll gewesen ist. Der Menschenrechtsschutz selbst und die Frage universeller Werte stehen aber auch vor der Herausforderung, dass eben Gesellschaften im globalen Süden nicht in der gleichen Weise an diesen Rechtsetzungsprozessen teilhaben konnten wie der globale Norden und eben viele dieser Werte auch mit der Kolonialisierung in die Welt getragen worden sind und auch das Völkerrecht mit der Kolonialisierung in die Welt getragen worden ist, was ein Legitimationsmakel ist. Ich glaube, dem Vorwurf muss man sich stellen. Das ist dann nochmal, aber glaube ich, schon auch eine nächste Frage, ob das dann bestimmte Werte wie die Menschenwürde grundsätzlich in Frage stellt. Aber das würde ich eben natürlich auch verneinen, da bin ich ganz bei Ihnen. Der Westen muss diese Werte auch verteidigen und er muss sie entschieden verteidigen. Aber er sollte das in dem Bewusstsein tun, dass es nicht selbstverständlich ist und dass es etwas sein kann, was andere als oktroyiert empfinden. Und ich glaube, es kommt vor allem den Anspruch der Universalität auch darauf an, dass man jedenfalls in bestimmten Bereichen sich offen zeigt, eben auch rechtliche Konstruktionen, Ideen aus anderen Rechtskulturen aufzunehmen und das Völkerrecht nicht alleine durch eine Perspektive Europas bestimmen zu lassen. Also mein konkretes Beispiel hierfür wären Rechte der Natur. Treuhandschaft für Gemeinschaftswerte, wie man das in indigenen Völkern findet. Das wären ja ganz konkrete Anknüpfungspunkte, um auch unsere Konzepte auf den Prüfstand zu stellen, gerade im Lichte der Herausforderungen von planetaren Belastungsgrenzen.
Ist eigentlich das Problem, dass wir jetzt eine neue Konfrontation der Narrative oder der Großerzählungen haben, was vielleicht sowieso schon, wie ich das rausgehört habe, ein Problem sein könnte in der Betrachtung des Völkerrechts, so eine Etikettierung ja auch bedeutet. Oder ist auch das Problem, dass jetzt neue Narrative dominieren und der Westen oder die liberalen Staaten, die Demokratien, wie auch immer man das bezeichnen will, auch das ist schon, sind schon alles immer schwierige Begriffe, Liberalismus, ja, kein Narrativ haben, das noch entsprechend stark wäre, sondern dass gerade der Verlust eines Narrativs an dieser Stelle zu beklagen ist.
Ich glaube, das spielt eine bestimmte Rolle. Aber ich denke auch, dass das eine stärkere Rolle für die politische Ebene ist als für die rechtliche Ebene. Hm. Dass das Narrativ der liberalen Weltordnung eben sehr starke Schlagseite erhalten hat, das ist deutlich. Es gelingt dem Westen auch nicht, etwas Neues in dieser Hinsicht zu entwickeln. Und es ist, glaube ich, interessant, dass auch die Staaten, die das westliche Skript kontestieren, selbst auch eigentlich kein echtes Gegennarrativ setzen. Mhm. Also auch wenn man populistische Strömungen nimmt, aber auch das chinesische Konzept, das ist ja vielleicht ein Unterschied auch zum Kalten Krieg. Es gibt keine klaren ideologischen Grenzen mehr. Also auch die China setzt eigentlich keine umfassende Ideologie entgegen. Diese ideologische Konfrontation des Kalten Kriegs, die haben wir gerade nicht, sondern eher einen allgemeinen Verlust von Narrativen. So würde ich das auch einschätzen. Aber ist das für das Recht eigentlich so ein Problem? Ich glaube, es ist in der Politisierung des Rechts vielleicht ein Problem. Aber es mag sein, dass das gerade eine Stunde ist, in der ein Rechtspositivismus, der sich auch von solchen Außenansätzen ein wenig emanzipiert, genau der Weg sein kann, mit dem man durch so eine Krise kommt.
Ist das nicht gerade in Deutschland auch das Thema, dass wir von Rechtspositivismus versucht haben wegzukommen? Es ist ja kein Zufall, dass wir die ersten Auslandseinsätze in Deutschland gerade im Kosovo, gerade mit dieser Responsibility to Protect-Logik im Hinterkopf, nie wieder Auschwitz und dergleichen. Das sind ja die Definitionen, mit denen Deutschland gesagt hat, wenn wir uns engagieren, natürlich auf völkerrechtlicher Basis, aber es muss letztlich um den tieferen Kern gehen, nämlich Schutz des Individuums, Schutz der Menschenrechte, Schutz letztlich des Systems, das Individuum und Menschenrechte schützt. Und wenn wir jetzt das aufgeben und sagen, wir sind in einer neuen Findungsphase, geben wir dann nicht letztlich zu viel auf und riskieren auch Akzeptanz für das Völkerrecht?
Ich meine gar nicht, dass wir Menschenrechte aufgeben sollen. Ganz im Gegenteil. Ich bin der Meinung, dass der Westen ganz entschieden sein menschenrechtliches Verständnis vertreten soll und eben Kontestationen auch aushalten muss. Ich würde aber von zu großen Narrativen warnen. Und ich glaube, dass die Interventionspolitik an vielen Stellen nicht hinreichend durchdacht war. Der Kosovo-Konflikt war der erste Schritt, sich vom also an den Vereinten Nationen vorbei eine Intervention durchzuführen im Interesse des Menschenrechtsschutzes. Aber er hat damit auch den Weg eröffnet und es leichter gemacht, im Irakkrieg an der UN-Charta vorbeizugehen. Und ich denke, es ist, gerade wenn der Westen die regelbasierte Ordnung aufrechterhalten will, scheint es mir essentiell, dass der Westen selber eben völkerrechtskonform handelt, konsistent handelt und nicht selber dort, wo es seinem Interesse entspricht, dann wieder völkerrechtliche Normen umgeht. Denn das führt ja dann zu dem im Moment so lauten Vorwurf der doppelten Standards, der immer auch Legitimitätsverluste mit sich bringt, auch wenn man versucht, ihm zu widersprechen.
Ich wollte auch nochmal die institutionelle Seite oder die organisatorische Seite dieses Beschusses der regelbasierten Ordnung beleuchten. Wir haben schon einige Institutionen, Gremien genannt, den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen als Beispiel für Reformunfähigkeit, die Menschenrechtsgremien der Vereinten Nationen und die vertragsbasierten. Da gibt es andere, wo man vielleicht sagen kann, die sind zum Teil insgesamt unter Beschuss geraten, sind mit neuem Misstrauen belegt worden oder sind gerade auch sozusagen Foren der Kontestation oder auch der Auseinandersetzung zwischen den Staaten. Vielleicht können wir da noch ein paar Schlaglichter drauf werfen, weil das ja, glaube ich, auch ein Aspekt ist dessen, was wir da verhandeln.
Ne? Es gibt immer mal wieder einzelne Staaten, die etwa aus völkerrechtlichen Verträgen oder internationalen Organisationen aussteigen, also kündigen, die Verträge kündigen. Ja. Aber tatsächlich sind diese Kündigungsbeispiele gar nicht so viele. Sie sind nur sehr laut und sehr wirksam in einer öffentlichen Wahrnehmung, aber tatsächlich sind die Institutionen insoweit relativ stabil. Was wir sehen, sind Herausforderungen, jedenfalls phasenweise, für einzelne Gerichte, etwa der Internationale Strafgerichtshof gerät auch immer wieder in Legitimitätszweifel, etwa im Zusammenhang eben mit der Frage, ist nur in Afrika ermittelt worden, war es vor etwa 10 Jahren ein großer Diskussionspunkt der Einseitigkeit des ICC. Insgesamt hatte sich auch in den letzten Jahren doch sehr viel Kritik auch gegenüber dem Gerichtshof konstituiert. Aber jetzt mit der Ukraine-Krise ist er wieder ein wichtiger Akteur und hat auch deutlich an Legitimität wieder gewonnen. Es sind eben auch Phasen. Und es sind Phasen scharfer Kontestationen. Aber das Recht bietet ja gerade Instrumente, um Werte auch über solche Phasen hinwegzutragen, weil sie Recht nicht so schnell ändern. Also China kann Rechtsänderungsbehauptungen vorbringen. China kann Vorschläge machen, wie Meinungsfreiheit nun zu verstehen sei. Und wir haben solche Entwicklungen auch gehabt. Zum Beispiel im Hinblick auf Frauenrechte gab es in den Vereinten Nationen in Genf beim Menschenrechtsgremien starke Bemühungen, traditionelle Werte als Gegenmodell zu Reproduktionsrechten der Frau einzuführen, in die Diskurse zu bringen. Das haben die UN-Menschenrechtsgremien dann mit Gegendiskursen abzuwehren versucht. Das sind scharfe Kontestationen, aber es ist bei weitem nicht klar, welche Ansicht sich durchsetzen wird, und auch jemand, der, also auch ein Staat, der Frauenrechte kontestiert, muss die Mehrheit der Staaten, der Mitglieder, der Vertragsgremien von dieser Ansicht überzeugen, und das ist gar nicht so leicht.
Ist hier etwas ins Rutschen gekommen oder kommt hier was ins Rutschen? Wir hatten gerade über theoretisch normative Anfechtung zunächst geredet und dann über die Frage, was passiert konkret in Gremien? Und da hatten Sie jetzt schon ein erstes Beispiel dafür gegeben, wie manche Staaten, sagen wir revisionistische Staaten, die sagen, diese wertebasierte Ordnung, das sind eben keine universellen Werte, das sind Werte einer bestimmten Epoche von bestimmten Staaten, die müssen wir jetzt neu definieren. Und das heißt ganz konkret, Frage eben Rolle der Frau, ich hinterfrage individuelle Menschenrechte oder mehr gruppenbezogene Menschenrechte. Könnten Sie das ein bisschen mehr auffächern und sagen, was passiert da und wie schätzen Sie diese Dynamik ein?
Sie sehen zum Beispiel im Hinblick auf Frauenrechte eine Allianz von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren, die auf verschiedenen Ebenen versuchen, gegen Reproduktionsrechte vorzugehen. Das sind auch interessante Koalition, etwa im Fall der Frauenrechte, sind das Koalitionen aus der christlichen Rechten in den USA zusammen mit Staaten wie Ägypten und Russland, aber auch dem Vatikan, die sich eben in den Gremien dann durch entsprechende Erklärungen, durch Diskussionsprozesse, durch Resolutionsentwürfe versuchen, die Interpretation von Frauenrechten, von Reproduktionsrechten einzuschränken. Es sind im Grunde diskursive Attacken, mag man sagen, verknüpft in vielen Fällen dann auch mit einer Politik der Nichtbefolgung.
Wie geht insbesondere China hierbei vor? Weil das in dieser Diskussion Weltunordnung wird ja gerade China gerade als Beispiel sehr oft herausgestrichen, als jemand, der eben versucht, als sich selbst als neue Supermacht sehend chinesisches Jahrhundert zu sagen, wir müssen diese Werte überschreiben und auch eben konkrete eigene Beispiele ja dabei einbringt.
Ja, wobei das chinesische Vorgehen jedenfalls im Moment noch, das verändert sich ja auch ständig, im Moment noch vor allem in den Bereichen sehr stark ist, in denen China Interessen hat. Also zum Beispiel im Feld Frauenrechte ist China jetzt kein vorrangiger Akteur, aber im Bereich Meinungsfreiheit in der digitalen Sphäre, versucht China die Interpretationsprozesse von Menschenrechten eben auch in den Genfer Gremien, aber auch dann in Alternativgremien, die geschaffen werden, zu beeinflussen. Auch wieder im Grunde durch diese Praktiken wie Resolutionsentwürfe machen, Erklärungen machen, Vertragsvorschläge machen, in denen dann eben mit bestimmten Konzepten, mit weiten Begriffen versucht werden soll, Interpretationen zu ändern.
Kann man da sagen, China hat von den USA gelernt, die Strategien im Umgang mit dem Völkerrecht finden da Parallelen. Das betreffe dann zum Beispiel auch die Coalitions of the Willing, neue Seidenstraße wäre da ein Stichwort. Also vielleicht, ja?
Ich denke ja. Ich denke, China hat in der Tat von den USA gelernt und manche der Praktiken, die die USA vorgemacht haben, werden jetzt im Grunde auch umgesetzt. Du hast schon erwähnt, die neue Seidenstraße als ein großes Entwicklungsprojekt. Das ist etwas, was ein Staat in Form eines multilateralen Vertrages hätte durchführen können. China macht das über bilaterale Verträge oder sogar nur über Nichtrecht, also Memoranda on Understanding, was eben auch wieder ein Instrument letzten Endes für einen Hegemon ist, so eine Idee des Divide et Impera, also teile und herrsche. Es muss sich nicht mit all den Staaten auf einem großen Forum auseinandersetzen, sondern jeweils eben nur mit dem einzelnen Partner. Auch in den Interpretationsansätzen lernt China mit der Schaffung, ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, mit der Schaffung von alternativen Institutionen, die eben auch alternative Gremien bieten, um dann über völkerrechtliche Normen zu verhandeln, tritt China eben auch hervor im finanziellen Bereich, etwa die Shanghai Bank Organization, dann finden sich eben aber auch eine starke Aktivität im asiatisch-pazifischen Raum. China hat zusammen mit Russland mittlerweile mehrere Erklärungen darüber abgegeben, wie das Völkerrecht, also was die Grundprinzipien des Völkerrechts seien und aus dem Jahr 2022 jetzt auch eine Erklärung, wie die Grundprinzipien der internationalen Beziehungen zu verstehen seien. Und das sind schon mehr oder weniger verdeckte, naja, diskursive Attacken auf die USA und die Wertordnung, die dahinter steht. Im Vordergrund steht die Betonung, ich glaube, des Nicht-Eingriffsverbotes. Es steht die Betonung etwa, ja, also es gibt hinreichende formulierte Indizien, Menschenrechtsschutz zurückzudrängen. Und es wird eben auch immer wieder der Vorwurf der doppelten Standards erhoben. Aber man muss sagen, dass viele Inhalte dieser Erklärungen ja auch gar nicht so weit weg vom Völkerrecht sind. Also etwa staatliche Souveränität ist weiter ein völkerrechtlicher Grundsatz. Das Nicht-Einmischungsgebot gibt es auch. Und der Westen findet das in manchen Konstellationen auch eine wichtige Norm. Wenn es um Wahleinmischungen aus Russland geht, dann berufen sich ja auch westliche Staaten darauf, dass Russland hier das Nicht-Einmischungsgebot verletzt. Also es ist eben auch ein sehr komplexes, vielschichtiges System mit vielen Grauzonen.
Das zeigt, glaube ich, auch, dass die Akteure, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, natürlich nicht die Einschätzung teilen, dass das Völkerrecht irrelevant geworden wäre, sondern die streiten ja gerade über das Völkerrecht, benutzen es und schieben es außer in Extremfällen nicht beiseite, ganz im Gegenteil. Die Frage ist vielleicht problematisch zu sagen, wir und die anderen, ja, aber die Frage ist ja, was wäre gerade das Interesse der demokratischen Staaten, vielleicht auch der europäischen Staaten am Völkerrecht in dieser Konstellation?
Das Interesse der westlichen Staaten am Völkerrecht. Ich glaube, dass erst einmal, und das ist, denke ich, auch eine wichtige Feststellung, dass alle Staaten weltweit ein starkes Interesse am Völkerrecht haben, weil das Völkerrecht ein wichtiges Instrument ist, gerade in Zeiten einer Weltunordnung oder einer kompetitiven Weltordnung. Das ist ja ein vielleicht etwas nüchternerer Begriff, um die gegenwärtigen Entwicklungen zu beschreiben, dass gerade in so einer Situation das Recht dazu taugen kann, Verhaltenserwartungen zu stabilisieren, indem es eben gleiche Fälle gleich behandelt, Strukturen vorgibt, argumentative Strukturen vorgibt, Argumentationskorridore vorgibt, innerhalb derer sich Argumente und Rechtfertigungen entfalten können. Auf diese Weise kann es zur Vertrauensbildung beitragen und das können wichtige Elemente sein, um eben Eskalationsspiralen einzufangen und Misstrauen in internationalen Beziehungen auch wieder zu reduzieren. Ich glaube, dass etwa so ein Konzept wie Vertrauen eines ist, dass wir wieder mehr Augenmerk richten müssen in den nächsten Jahren, wenn wir eben in so einer kompetitiven Weltordnung sind, weil es nicht mehr als selbstverständlich vorausgesetzt werden kann, wie das vielleicht vorher jedenfalls implizit manchmal der Fall war.
Haben wir da nicht zwei Perspektiven? Auf der einen Seite reden wir über die Art von Normen, die schon etabliert sind, wo jetzt es diese Kontestation gibt, wo andere Länder sich fragen, sollen wir die verändern oder nicht? Und dann gibt es aber das Feld der weißen Blätter sozusagen, jetzt nicht im chinesischen Sinne, sondern eben neue Bereiche, in denen Regulierungsbedarf besteht, Technikregulierung, Internetregulierung, Artificial Intelligence, wo ja zwei unterschiedliche Dimensionen oder zwei unterschiedliche Blickweisen aneinanderstoßen. Sozusagen ein bisschen scherenschnittartig. Auf der einen Seite eher pro freier Meinungsaustausch, Datenschutz, Schutz der Privatsphäre. Auf der anderen Seite viel stärkeres Interesse an Überwachung und Repression. Ist das nicht eine Gefahr, wenn man in so wichtigen Systemen zu einer Neuregulierung kommt, gleichzeitig aber sich selber so unter Druck sieht und auch tatsächlich unter Druck ist?
Das ist außenpolitisch sicherlich eine ganz große Herausforderung, eben den eigenen Wertekanon entschieden zu vertreten und gleichzeitig mit diesen Akteuren dann in den Verhandlungsrunden umzugehen. Nicht umsonst, glaube ich, sind die viele dieser multilateralen Verträge auch in einer gewissen Sackgasse. Es ist letzten Endes, denke ich, auch für die Staaten des globalen Nordens, des Westens, wenn wir mit all diesen Konzepten überhaupt noch arbeiten wollen, im Moment eine, glaube ich, wichtige Herausforderung, um die Zustimmung oder um Koalitionen zu schaffen, Allianzen zu schaffen mit den Demokratien im globalen Süden und sicherlich auch bestimmten Autokratien jedenfalls. Ich würde auch viele der Handlungen Chinas letzten Endes als ein Ringen um Zustimmung aus dem globalen Süden interpretieren. Und ich glaube, der Westen muss diesen Wettbewerb aufnehmen, denn auf rechtlicher Ebene bleibt eben auch wichtig, wie viele Staaten sich zu einem Handeln entscheiden. Und es bleibt wichtig, doch eine weltumspannende Rechtsordnung aufzuhalten und jetzt nicht in regionale Subsysteme zurückzufallen sozusagen, in denen dann vielleicht bestimmte Regelungen durchsetzbar sind, aber jenseits dieser Subsysteme nicht mehr, denn die Herausforderungen bleiben globale.
Das bringt mich zu zwei Fragen. Die erste bezieht sich auf das, was du gerade schon gesagt hast. Ein Vorwurf der TWAIL-Kritik oder der Third World Approach on International ist gegenüber dem westlichen Völkerrecht, dass es sich als das Völkerrecht versteht. Also kein westliches Völkerrecht würde draufschreiben, die schreiben alle drauf Völkerrechtslehrbuch, aber die sagen nicht westliches Völkerrecht oder deutsches Völkerrecht. In der Situation, die du jetzt beschrieben hast, ist das eigentlich vielleicht in der Tat eine Position, die man auch nicht mehr reklamieren kann, sondern dass wir in der Tat sprechen müssen von verschiedenen Völkerrechten, dass wir sagen, das ist ja, dass wir haben diese Perspektive aus Völkerrecht und wir anerkennen, dass es die andere gibt. Das wäre in der Forschung dokumentiert durch sowas wie Comparative International Law. Aber es scheint irgendwie an der geopolitischen Situation auch angemessen zu sein, das vielleicht auch so zu verstehen. Wäre das eine Konsequenz auch für unsere Arbeit?
Oder? Also ich glaube, die Antwort darauf hat verschiedene Aspekte. Zunächst denke ich, ist ein bisschen mehr Bescheidenheit sozusagen für das westliche Völkerrecht nicht verfehlt. Also, dass sich der westliche Völkerrechtler eben auch darüber bewusst wird, dass es tatsächlich nicht immer nur das universelle Völkerrecht ist, so wie es der Westen interpretiert, sondern dass es auch westliche Perspektiven gibt. Comparative in Public International Law als großes Projekt von Anthea Roberts ist eine mögliche Entwicklungsschiene, wobei ich dabei sagen würde, dass das nicht komplett neu ist. Also, dass man auch vor 100 Jahren im Völkerrecht gesehen hat, dass etwa das Rechtsverständnis aus kontinentaleuropäischen Völkerrechtlern sich unterschieden hat vom Rechtsverständnis von angloamerikanisch geprägten Völkerrechtlern, dass sich das auch in den Normen und der Interpretation der Normen widerspiegelt, ist, glaube ich, geradezu eine Eigenschaft dieser Rechtsordnung, die uns jetzt vielleicht nur mehr auffällt, weil diese Unterschiede stärker werden und eben der Vorrang des Westens verloren geht. Scheint. Trotzdem braucht das Recht ja eine gewisse Kohärenz und es muss, um es als Rechtsordnung zu verstehen, am Ende Einigungen darüber geben, was das universelle Recht sein soll. Sonst kann es diese Art von Geltungsanspruch nicht mehr aufrechterhalten. Dann wird es vielleicht ein politisches Konzept, aber wäre eben kein eng verstanden rechtliches mehr.
Ich glaube, diese historische Parallele ist sehr interessant.
Genau, ich wollte, glaube ich, auf denselben Punkt hinaus, genau auf diese historische Parallele, denn wenn man an den Kalten Krieg zurückdenkt, haben wir auch diese Konzeption vom sozialistischen Völkerrecht. Und der andere Punkt, der mich daran erinnert hat, ist dieses Ringen um den globalen Süden, damals die dritte Welt, ja, der Osten, der Westen aus unserer Sicht wahrscheinlich der Westen, der Osten und eben die dritte Welt und dieses Ringen. Also insofern ist diese Konstellation ja vielleicht in manchen vergleichbar, in anderen Dingen natürlich auch offensichtlich unterschiedlich. Und wahrscheinlich mal, Michael, du wolltest auch auf diese Parallelen hinaus, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Genau, die Frage ist einfach, wir hatten ja schon mal diese Herausforderung. Damals scheint die uns aber nicht derartig angefochten zu haben. Dann hatten wir in den 90er Jahren eine Phase, goldenes Zeitalter, wenn man es so nennen möchte, wo man geglaubt hat, diese Werte haben jetzt gewonnen. Und jetzt sind wir wieder in einer neuen Phase, die sich aber doch sehr zu unterscheiden scheint von der kalten Kriegsphase. Wo sind diese Unterschiede aus Ihrer Sicht, wenn sie denn da sind? Und warum redet man heute so viel stärker von dem Angriff und Divergenz der Positionen als möglicherweise damals in diesen anderen beiden Epochen?
Ich glaube, das hat viel mit Wahrnehmungen zu tun. Durch diese Rolle der USA als Single Superpower und einer Phase von 10 bis 15 Jahren, in denen auch die Völkerrechtspolitik des Westens nahezu unwidersprochen geblieben ist, ist dieser Eindruck erschienen, gegenüber dieser Folie erscheint nun jede Anfechtung und jede Herausforderung als etwas sehr Gravierendes. Der Kalte Krieg oder die UN-Charta nach 1945 sind ja eigentlich ziemlich schnell zu Beginn schon von dem Dualismus geprägt gewesen und waren in die Institutionen hineingeschrieben. Sicherlich war das Recht in dieser Zeit auch inhaltlich noch vielleicht nicht ganz so anspruchsvoll. Menschenrechte standen am Beginn der Entwicklung erst 66 die globalen Pakte, die dann ja auch erstmal in Kraft treten mussten und sich entfalten mussten. Vorher Menschenrechtsschutz eher regional im Rahmen des Europarates. Also gerade die besonders wertgeprägten Elemente, die eben vielleicht am stärksten den Widerspruch hervorrufen, sind eben im Kalten Krieg auch erst später zum Tragen gekommen. Zugleich konnte man im Kalten Krieg aber auch starke Bemühungen sehen oder war Völkerrecht, beschreibt es vielleicht besser, war Völkerrecht eine Basis für die Blöcke, um auch zusammenzukommen. Also einige der großen multilateralen Verträge stammen ja aus der Spätzeit des Kalten Krieges, wie zum Beispiel das UN-Seerechtsabkommen, das auch sehr, sehr kontrovers verhandelt worden ist. Und das hat uns schon auch angefochten. Der Westen hat das UN-Seerechtsabkommen ja auch erstmal über einen langen Zeitraum gar nicht unterschrieben und hat dann, nicht ratifiziert. Und ist dann nach 1990 in die Ratifikation gegangen, weil die durch das Aufbrechen der Sowjetunion, die Anzahl von Staaten, die dieses Abkommen in Kraft treten lassen, erreicht worden war. Und dann musste der Westen reagieren. Also auch westliche Staaten handeln nicht immer völkerrechtsfreundlich oder westliche Staaten haben auch in der Vergangenheit dann Abstand vom Völkerrecht genommen, wenn es eben zum Beispiel die Interessen des globalen Südens weiter in den Vordergrund gerückt hat, wie das eben zumindest Teile des UN-Seerechtsübereinkommens getan haben. Und das sehen wir in gewisser Weise jetzt wieder. Nur dass im Moment, glaube ich, die Situation deshalb nochmal anders und herausfordernder und vielleicht auch ambivalenter ist. Wir malen das ja im Moment alles gerade sehr schwarz, eigentlich zu schwarz für meinen Eindruck. Es gibt ja schon auch Ansätze gemeinsamen Handelns, etwa eben im Klimaschutz. Das geht vielleicht auch alles nicht schnell genug, aber mit dem Pariser Abkommen gibt es ja schon einen Rahmen, der Zusammenarbeit ermöglicht und wo zumindest Gespräch auch weiter stattfindet. Wir haben andere Entwicklungen in der Kombination zwischen nationalen Gerichten und völkerrechtlichen Verträgen, wo sich Entwicklungen auch gerade im Bereich des Klimaschutzes zeigen. Es ist ein durchaus ambivalentes Bild, das die Welt darstellt und der Treiber, der sozusagen dann doch vielleicht wieder hin zu mehr Kooperation und Multilateralismus führt, sind eben die globalen Herausforderungen in Form etwa der planetaren Belastungsgrenzen, die ja wirklich eine ganz existenzielle Bedeutung für die Welt, also Bedrohung für die Welt bedeuten.
Ich glaube, ein Punkt ist ganz interessant. Sie hatten ganz stark auf die Rolle der USA immer wieder Bezug genommen. Die andere Frage ist ja, wenn man über diese Unordnung redet, hatte Herr Neumann in einer Vorlesung letzte Woche beispielsweise gesagt, ja, was heißt Westen? Westen ist kein geografisches Konzept. Mhm. Westen ist auch kein Club, wo ich jetzt Teil bin, sondern Westen ist letztlich eine Form von Weltanschauung, die ja offen ist für jeden anderen. Sollten wir nicht dieses eher ja optimistischere, auch selbstbewusstere Verständnis der Werte haben, die wir Jahre und Jahrzehnte lang vorwärts getrieben haben, statt zu sagen, ja, Die stehen jetzt unter Beschuss. Vielleicht sollten wir die überschreiben. Das würden wir im Inland ja auch nicht machen. Wenn wir im Inland Werte gegenüber der AfD verhandeln, sagen wir auch nicht, ja, vielleicht habt ihr da einen Punkt und wir gehen jetzt zurück, sondern wir sagen, nein, das sind für uns universelle Werte, für die müssen wir auch eintreten. Sollten wir das nicht international auch, selbst wenn man eingesteht, dass vielleicht Teile des globalen Südens nicht so involviert waren, wie sie es hätten sein können, muss das ja den Wert an sich nicht falsch machen. Also ist da nicht auch ein Moment für mehr Optimismus und mehr Selbstbewusstsein auf der westlichen Seite angesagt?
Auf jeden Fall. Also das ist mir auch ein Anliegen, nochmal zu betonen. Der Westen sollte und muss für seine Werte eintreten, für die Werte, die der Westen, also die demokratischen Verfassungsstaaten sollten, für die Werte eintreten, die sie als richtig erkannt haben, das auch auf der internationalen Ebene. Und ich glaube, dass etwa der Menschenwürdekern der Menschenrechte nicht verhandelbar ist und dass es für den für die Staaten eben weiterhin demokratische Verfassungsstaaten weiterhin entscheidend bleibt, auch diese Werte zu verteidigen. Aber ich denke, es ist auch wichtig, eben zum einen sich Rechenschaft darüber abzulegen, was auch in der Vergangenheit falsch gelaufen ist und Dinge nicht zu wiederholen, und zugleich Öffnungsangebote zu machen, also sich nicht zu versperren, wenn aus anderen Regionen eben auch andere Konzepte eingeführt werden in die Völkerrechtsordnung, auch diese zu akzeptieren und auch über manches eben zu reden. Also der Streit um die Werte bedeutet, kann ja auch bedeuten, zu rechtfertigen, zu erklären, zu erläutern, um letzten Endes den Bestand zu erhalten.
Das sind, glaube ich, auch schon einige ganz konkrete Gesichtspunkte, die dann die Außenpolitik, den Umgang mit dem Völkerrecht, die Völkerrechtspolitik demokratischer Verfassungsstaaten anleiten. Vielleicht gibt es, würde mich speziell interessieren, als Völkerrechtler noch spezielle Leitlinien, die sich daraus ergeben für den Umgang mit dem Völkerrecht selber. Wir haben gerade den Gesichtspunkt der doppelten Standards gehört. Das ist ja ein Problem, aber was folgt daraus?
Ja, aus meiner Sicht würde daraus folgen, dass der Westen eben die Einhaltung völkerrechtlicher Vorgaben sehr ernst nehmen muss und nicht umgehen sollte, wenn eben der Eindruck entsteht, dass die eigenen Interessen dem entgegenstehen. Und da gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe von Punkten, die auch nicht einfach zu schlucken sind. Also etwa die ganze Frage der Migration und was passiert an den europäischen Außengrenzen. Das ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit Europas. Wie weit werden völkerrechtliche Vorgaben, menschenrechtliche Vorgaben dort eingehalten? Generell, denke ich, ist eben entscheidend, dass man wirklich völkerrechtskonform handelt und Völkerrecht konsistent anwendet und zum Beispiel eben auch im völkerrechtlichen Diskurs unter Umständen den bereit ist, auch einmal Alliierte zu kritisieren, wenn diese Völkerrecht verletzen. Also wenn eben die USA etwa durch Militärschläge gegen völkerrechtliche Normen verstößt, dann sollte ein Staat wie die Bundesrepublik auch den Mumm haben, sage ich mal, oder sich über bestimmte andere Bündnisinteressen und politische Erwägungen hinwegsetzen und eben einen Völkerrechtsbruch auch als solchen bezeichnen. Ein anderer Punkt, den ich sehr positiv finde, ist eben zum Beispiel jetzt der Umstand, dass die Bundesrepublik ja die Initiative Vanuatus unterstützt hat, ein Gutachten vor dem IGH einzuholen zu den rechtlichen Verpflichtungen der Staaten, die sich aus dem Klimawandel ergeben. Also auch ein offenes Unterstützen und auch ein nachhaltiges Unterstützen solcher existenzieller Anliegen des globalen Südens, glaube ich, ist auch eine Form von Politik, die die Glaubwürdigkeit erhöhen kann und sollte.
Wir haben ja innerhalb Deutschlands die Ewigkeitsgarantie im Grundgesetz. Gibt es für das Völkerrecht auch eine Art Acquis oder einen Wertekern, den man sagt, den müssen wir versuchen bei aller Offenheit und Diskussionsbereitschaft, den müssen wir auf jeden Fall erhalten? Und welcher wäre das?
Formal betrachtet hätten wir keine Ewigkeitsgarantie im Völkerrecht. Selbst Normen, die einen zwingenden Charakter haben, können etwa durch Normen mit ebenfalls zwingendem Charakter abbedungen werden. Das passiert aber nicht so leicht und das ist nicht so leicht zu erreichen. Also, aber das ist eher eine faktische Wirkung, wie Normsetzungsprozesse auf der internationalen Ebene verlaufen und wie Recht geändert wird, als dass es sozusagen eine formalisierte Garantie gäbe. Also so eine formalisierte Ewigkeitsgarantie haben wir im Völkerrecht nicht, aber wenn es zu erheblichen Umbrüchen kommt, dann kann man sich natürlich auch fragen, was eine Ewigkeitsgarantie in einer Verfassung bedeutet.
Also es ging mir auch natürlich dazu zu sagen, wir haben die Ewigkeitsgarantie reingeschrieben aufgrund unserer Erfahrungen. Vielleicht sollten wir international ernst Politisches sagen, das sind nicht unsere roten Linien, damit macht man ja schlechte Erfahrungen, aber was ist eben der Wesenskern des Völkerrechts, für den wir uns zwingend einsetzen müssen und Abweichungen, von denen wir auch letztlich nicht akzeptieren können?
Ja, ich meine, ganz deutlich scheint mir im Zentrum, steht das Gewaltverbot als einfach grundlegende Ordnungsnorm und wie gravierend es für die internationalen Beziehungen ist, wenn das nicht eingehalten wird, sehen wir ja gerade. Das heißt, das Gewaltverbot sollte verteidigt werden und das Gewaltverbot sollte eben auch, und da wird es politisch aber schon wieder schwierig mit den Verbündeten, es sollte auch verteidigt werden gegen Versuche, die Ausnahmen vom Gewaltverbot, also das Selbstverteidigungsrecht vor allem, immer weiter auszulegen. Es sollte, das zielt eben insbesondere auf Bemühungen der USA, durch verschiedene interpretatorische Techniken das Selbstverteidigungsrecht immer weiter zu ziehen, sodass vom Gewaltverbot dann immer weniger übrig bleibt.
Diese Frage, wenn ich die nochmal andersrum drehen darf, ist es dann, das ist ja eine gewisse Realpolitik, die man auch eingestehen muss, wenn man sagt, es gibt natürlich andere Spieler, auch die haben Interessen, wie legitim wir die finden, ist dann wieder offen. Sollten wir als westliche Demokratien, als Demokratien nicht zusammenarbeiten mit Autokratien auch in bestimmten Punkten, eben einfach um zu verhindern, dass dieses, Sie hatten es teilweise liberales Skript genannt oder eben dieser bestimmte Wertekern des Völkerrechts, dass der überschrieben oder verändert wird, dass wir sagen, ich arbeite zusammen mit auch autoritären Staaten, wenn es mir hilft, die entsprechenden Mehrheiten zu bekommen, um das System so, wie ich es für gut finde, zu erhalten.
Natürlich, ich bin der festen Überzeugung, dass es gerade im Rahmen, also dass es für die internationale Ordnung, aber auch für das Recht entscheidend ist, dass man, dass westliche Staaten auch mit Autokratien zusammenarbeiten bis zu einer gewissen Grenze. Also man muss da natürlich im Einzelfall sehr, sehr genau hingucken. Das ist sicherlich schwer zu pauschalisieren, aber es kann ja auch innerhalb von Autokratien gibt es ja auch verschiedene Strömungen und es gibt politikwissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass wenn es bestimmte Formen von Machtbalance innerhalb von Autokratien gibt, das dazu führen kann, dass auch Autokratien eben ein sehr starkes Interesse am Festhalten am Völkerrecht haben. Also wenn es irgendwelche Formen von Checks and Balances gibt, vielleicht durch die Verteilung von Macht innerhalb der Autokratie, jetzt nicht im Sinne von Gewaltenteilung, aber eben irgendwie durch Machtteilung, dann kann es eben ein sehr starkes, auch dazu kommen, dass auch Autokratien sehr völkerrechtskonform handeln. Und es gibt andere Untersuchungen, und das ist im Moment gerade auch ein Teil politikwissenschaftlicher Forschung, die eben zeigen, dass auch Autokratien an ganz vielen Punkten großes Interesse daran haben, völkerrechtliche Normen aufrechtzuerhalten. Gerade auch in Afrika changiert da ja auch viel in den Staaten und Zusammenarbeiten sollten nicht, also ich hielte es für verkehrt, jetzt dazu überzugehen, zusammenarbeiten und noch mit ideologisch nahen Staaten zu suchen.
Thomas, noch eine Frage?
Ich denke noch über das nach, was schon gesagt worden ist da, und bin damit auch eine Weile wieder beschäftigt. Also ich bin schon sehr dankbar über alles, was gesagt worden ist und wäre von mir aus am Ende.
Professor Krieger, was folgt daraus letztlich für die westlichen liberalen Demokratien und für Politik hier bei uns in Deutschland, in Europa? Welche Ratschläge würden Sie Politik geben?
Zum einen denke ich, ist es sehr wichtig, sich darüber zu verständigen, was man wirklich für den zentralen Normbestand hält, der unbedingt zu erhalten ist. Dazu zählt neben dem Gewaltverbot für mich eben der Menschenwürdekern, der menschenrechtlichen Verbürgungen, hinter dem man nicht zurücktreten kann. Das bedeutet auch, dass Frauen- oder LGBTI-Rechte nicht verhandelbar sind, anders als man es manchmal hört. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es wichtig, klar zu definieren, wo Reformbedarf besteht und wo man eben auch in Verhandlungen eintreten muss. Wir haben jetzt über diese technischen Herausforderungen schon besprochen, über Cyberspace, autonome Waffen. Ich glaube, sehr wichtig ist auch das Migrationsregime. Über das Migrationsregime muss weiter international gerungen werden, auch im Interesse eben der Glaubwürdigkeit des globalen Nordens und im Interesse der Menschen. Würde all der Menschen, die eben auf der Flucht sind. Und ich glaube, wir müssen auch das Wirtschaftssystem, also die internationale Wirtschaftsordnung und die Regeln der internationalen Wirtschaftsordnung erneut auf den Prüfstand stellen.
Ich sehe ein sehr, sehr weites Feld, aber dies ist ja der erste Podcast in dieser neuen Säule unserer Podcast-Reihe, die sich mit dem Systemkonflikt zwischen Demokratie und Autokratie beschäftigt. Es bleibt noch darauf hinzuweisen, dass eine längere Fassung dieser Thematik verfügbar ist über die Webpage der Uni Jena, die Francis Lieber Lectures, wo Professor Heike Krieger eine klassische Vorlesung gehalten hat zu dieser Thematik, die ich auch nur empfehlen kann. Damit danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute mitgemacht haben. Thomas als Co-Moderator ebenfalls herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank auch von mir.
Und vielen Dank von mir.